Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu Frisch serviert. Die 107. Folge haben wir jetzt schon am Start. Also wir gehen langsam auf die 1000 zu. Wir, das sind wieder das bekannte Team. Zum einen ist die Kerstin. Hallo Kerstin.
Hallo Arne. Moin.
Ronald ist mit dabei. Hallo Ronald.
Hallo Arne.
Und Christian ist natürlich auch mit dabei. Christian Käser von Siemens. Hallo Christian.
Hallo zusammen.
Ja, wir haben heute wieder unser gemischtes Paket dabei, unser Leipziger Allerlei oder wie immer man das auch nennen möchte. Verschiedene Themen, die wirklich sehr spannend sind. Wir gehen ins DBA-Recht rein, wir gehen in die GH-Rechtsprechung und die Auswirkungen für die Gewerbesteuer. Und dazu haben wir auch noch ganz spannende Fragen zur Bestimmung, wie Prüfungspflichten beim Country-by-Country-Reporting sind für den Aufsichtsrat. Also auch für uns ist das hier eine ständige Fortausbildungsveranstaltung. Ich habe da auch was gelernt, das wird der Christian vorstellen. Aber jetzt gehen wir mal vielleicht Schritt für Schritt da durch. Und Kerstin, als allererstes gehen wir mal ins DBA-Recht. Da gibt es einige Neuerungen zur Ausneuerung, weiß ich gar nicht, aber es gibt zumindest ein neues Schreiben aus Berlin zur Ausdehnung der DBA. Was steht denn da drin?
Genau, das BMF-Schreiben lag quasi unter Weihnachtsbaum. Das ist vom 24.12.2025. Anderthalb Seiten, 5 Textziffern, aber die haben es in sich. Es geht nämlich um die Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen. Vielleicht vorab, bevor wir zu dem BMF-Schreiben gehen, der BfH betont in ständiger Rechtsprechung, dass die DBA sogenannte statisch auszulegen sind und lehnt die dynamische Auslegung, die die Finanzverwaltung vertritt, ab. Grundsätzlich, das sagt auch der BfH, der Musterkommentar der OECD, da gibt es ja bestimmte Ausführungen, wie die Artikel im Musterabkommen zu verstehen sind. Das sei auch schon ein Anhaltspunkt für die Auslegung, das stellt der BfH gar nicht in Frage. Das hat ungefähr den Stellenwert wie Gesetzesmaterialien. Die Frage ist nur, auf welche Fassung des Musterkommentars, der wird ja von Zeit zu Zeit angepasst, auf welche Fassung bezieht man sich denn da? Und dynamisch heißt, dass bei der Auslegung derjenige Musterkommentar eben als Indiz oder Hilfsmittel zu berücksichtigen ist, der am Zeitpunkt der Anwendung des DBA veröffentlicht ist. Und die Anwendung kann ja viele, viele Jahre nach Abschluss eines DBAs sein. Und der BfH vertritt demgegenüber eben die statische Auslegung. Das bedeutet, dass nur derjenige Musterkommentar überhaupt in die Betrachtung einbezogen werden kann, der am Zeitpunkt des Abschlusses des DBA galt. Und das ist auch nicht das erste Schreiben der Finanzverwaltung hierzu. Es gab schon aus April 2023 ein BMF-Schreiben. Das wird jetzt durch das neue BMF-Schreiben ersetzt. Und wenn man das alte und das neue Schreiben mal nebeneinander legt, gibt es mehrere Unterschiede in den Schreiben, auch wenn, das kann man vielleicht vorwegnehmen, der Grundsatz, dass die Finanzverwaltung weiter von der dynamischen Auslegung ausgeht, behalten bleibt. Aber wenn man sich das mal nebeneinander legt, man muss natürlich bei der DBA-Auslegung als völkerrechtlicher Vertrag, gibt es verschiedene Auslegungskriterien, da kommt auch die Wiener Vertragskonvention ins Spiel. Und das BMF-Schreiben hat im 2023er Schreiben vertreten, dass der Musterkommentar so etwas wie eine spätere Übereinkunft der Vertragspartner oder spätere Übung der Vertragspartner sei. Das ist in der Literatur zu dem BMF-Schreiben aus 2023 auf viel Kritik gestoßen. Und auch der BfH hat zu dieser Frage sich in einem Urteil, das nach dem Schreiben in 2023 veröffentlicht wurde, nämlich am 5.12.2023 wurde das Urteil 1R 42 aus 20 veröffentlicht. Da hat der BfH betont, dass der Musterkommentar eben gerade keine Vereinbarung der konkreten DBA-Vertragspartner sei, sondern eben nur eine Mitwirkung der unterschiedlichen Behörden aus den Ländern bei der Änderung am Musterkommentar. Und er weist betont nochmal auf die Gewaltenteilung hin und darauf, dass der Musterkommentar eben nicht so wie jedes DBA durch ein Zustimmungsgesetz in deutsches Recht überführt wird. Und diese ganzen Ausführungen, ob das jetzt eine spätere Übung sei, das findet sich im aktuellen Schreiben nämlich gar nicht mehr. Zunächst könnte man aus der Textziffer 2 des aktuellen Schreibens erahnen oder vielleicht auch vermuten, dass die Finanzverwaltung sich ein bisschen in die Richtung der statischen Auslegung bewegt. Denn in Textziffer 2 sagt schon, dass der Musterkommentar, der zum Zeitpunkt des Zustimmungsgesetzes galt, zu berücksichtigen ist. Aber nicht zu früh gefreut, nach Textziffer 2 kommt nämlich Textziffer 3. Und da ist eben weiterhin dieses dynamische Element drin. Da kann ich den einen Satz, der maßgebend ist, auch mal vorlesen. Der heißt nämlich, innerhalb der Grenze des Wortlauts der auszulegenden Abkommensbestimmung ist daher auch die jeweils zum Anwendungszeitpunkt geltende Fassung des OECD-Musterkommentars für die Auslegung heranzuziehen, soweit es sich gegenüber früheren Fassungen des OECD-MK insbesondere um Klarstellung oder Präzisierung handelt.
Ja.
Und was Klarstellung und Präzisierung sind, das wird natürlich offen gelassen, wäre schon mal die erste Frage. Und das auch ein Unterschied zum 2023er Schreiben, denn dort stand drin, dass dynamisch vor allen Dingen bei nachträglichen Ergänzungen und Präzisierungen vorzunehmen sei. Und ich finde, es gibt schon einen Unterschied zwischen nachträglichen Ergänzungen und Klarstellung. Also das bleibt aber abzuwarten, wie weit dann tatsächlich die Finanzverwaltung das weiter anwenden will, die dynamische Auslegung. Wichtig ist, das ist aber auch schon 2023 so gewesen, man kann den Musterkommentar natürlich nur heranziehen, wenn die DWA-Bestimmung ungefähr der Musterabkommen-Bestimmung entspricht. Also bei abweichendem Wortlaut geht das gar nicht. Das sagt es ja auch hier in Textziffer 3 innerhalb der Grenzen des Wortlauts. Und auch noch interessant, Textziffer 5, wenn es andere Verwaltungsauffassungen gibt, also BMF-Schreiben, oder dort steht auch drin, selbst die Veröffentlichung eines BFH-Urteils würde als andere Verwaltungsanweisung gelten, dann gehen die natürlich dem Musterabkommen oder Musterkommentar vor. Also im Endeffekt scheint es so, dass die Finanzverwaltung zumindest sehr bei der dynamischen Auslegung bleibt. Aber wie gesagt, ich betone es nochmal, der BFH sieht das in ständiger Rechtsprechung ganz anders.
Ja, also spannend, Kerstin. Bei der Anmoderation hast du gesagt, wir bleiben bei der dynamischen Auslegung, jetzt beim Abschluss auch nochmal. Und zwischendurch hast du dann auch sehr schön ja dargestellt, wie man versucht, jetzt diesen Drahtseilakt quasi zu meistern. Also man könnte jetzt auch positiv sagen, naja, das ist ja nur die Ausnahme, dass wir dynamisch sozusagen den Kommentar heranziehen. Aber du hast ja das schön herausgearbeitet, dass es jetzt die Frage eben letztlich ist, was ist denn nur klarstellen? Und wir haben natürlich aus der deutschen Gesetzgebungspraxis so ein bisschen sind wir, na, wie soll ich sagen, haben wir so Erfahrungen gesammelt, dass eben sehr häufig gesetzliche, aus unserer Sicht, Änderungen eigentlich das nur klarstellen, alles ja sehr. Ne? Das haben wir eigentlich vom Hintergrund der verfassungsrechtlichen sozusagen Implikationen ganz häufig, wo man dann also rückwirkende Gesetze klarstellend da einfügt. Deswegen sind wir da natürlich skeptisch. Aber ja, das wird jetzt natürlich spannend werden, wie man damit umgeht. Und man kann sich vortrefflich darüber streiten, was ist alles klarstellen. Also ich fand das immer sowieso schon in der Vergangenheit so ein bisschen, wie das eine Unart, dass man so Neuerungen durch die kalte Küche im Kommentar rückwirkend dann so implementiert. Ist in der praktischen Anwendung natürlich auch nicht ganz einfach, wenn man da verschiedene Kommentare und verschiedene Fassungen eben im Blick haben muss. Aber so ist eben der Rechtsstaat, würde ich jetzt mal sagen an der Stelle. Ich weiß nicht, Christian Ronald, du hast noch das zu sagen wollt. Bleibt mit Spannung abzuwarten, wie dann einzelne Fälle dann ausgewertet werden, was es klarstellt. Und ist es dann doch dynamische Auslegung weiter, die dann die Regel ist, oder ist es die Ausnahme? Ne? Da wird man einfach abwarten dürfen.
Ja, also ich meine, wenn man bloß für die DBA von der Wiener Vertragsrechtskonvention ausgeht, dann ist die, was das angeht, ja agnostisch. Ja. Da gibt es die allgemeinen Auslegungsregelungen, die sind relativ ähnlich zu dem, wie wir klassischerweise auslegen, treuen Glauben, gewöhnliche Bedeutung der Begriffe, Zusammenhang und unter Berücksichtigung von Ziel und Zweck des Vertrages. Ja. Das ist der allgemeine Startpunkt. Und dann ist eigentlich die Wiener Vertragsrechtskonvention offen für dynamisch oder statisch. Also gibt das weder in die eine noch die andere Richtung vor. Deswegen ist man bei dann den allgemeinen deutschen Kriterien und da ist natürlich Gewaltenteilung, ist ja auch schon angesprochen worden von Kerstin und vom BFH vermehrt, ist der eine Startpunkt und ich glaube, dass die Finanzverwaltung versucht eben dieses Argument mit dem klarstellend zu kontern oder klarzustellen. Weil man halt sagt, das ist ja eigentlich gar nichts Neues, es ist gar nicht dynamisch, das Dynamische ist nicht dynamisch, sondern statisch, weil es war damals schon gedacht.
Genau.
Und dann wird sich's daran aufhängen, und das wird sich der BFH auch nicht nehmen lassen, zu sagen, ist es klarstellend oder ist es nicht klarstellend. Punkt,
Und
ja.
Christian, wenn es wirklich klarstellend ist, dann kann man, dann ist das, meine ich, in Ordnung, ja? Wenn man sagt, das war vorher schon, also irgendwo, also wenn es schon im idealerweise im DBA selbst Ansatzpunkte dafür gab, das muss man das Erste sagen, weil der Kommentar ja auch nur Begleitmaterialien darstellen. Also wenn es in diesem einzelnen Frage im jeweiligen DBA, auch das hatte Kerstin ja gesagt, das kommt ja auch letztlich auf die Einzel-DBA und deren Auslegung an, für die Rechtsposition Hinweise gibt, dann kann auch ein klarstellender OECD-Kommentar wirklich klarstellend sein. Schön, unschön ist natürlich nur, wenn es was Neues ist, was im alten DBA keiner Form sozusagen Eingang gefunden hat. Und jetzt kann man im Kommentar eben ja, die Änderung, die kalte Küche. Kessni, du wolltest noch was sagen, ja?
Apropos Einzel-DBA, es gibt tatsächlich wirklich ganz vereinzelt, aber wenn man zum Beispiel mal DBA Ung anguckt, da gibt es zumindest zu den Artikeln 5 und 7 tatsächlich eine Regelung, dass dort die dynamische Auslegung aber dann eben im DBA geregelt ist. Ne? Das haben wir ganz selten. In der deutschen Verhandlungsgrundlage ist es bisher auch nicht. Die ist ja nun in Überarbeitung angekündigt. Kann man mal mit Spannung erwarten, ob da vielleicht irgendwas zu drinne steht oder vielleicht auch, ob es eine Begründung zu der Verhandlungsgrundlage, zu der neuen geben wird und ob das dann auch vielleicht so eine Verwaltungsanweisung wäre, die dem Musterkommentar
Ja.
vorgeht.
Ja.
Also sehr spannend. Ich habe mir das DBA Ungarn noch gar nicht von dem Hintergrund angeschaut, aber ich würde sagen, dieser Passus des DBA dürfte ja wohl vom deutschen Gericht kaum haltbar sein, denke ich jetzt, ne? Also das ist ja auch, wenn man das ins DBA reinschreibt, die dynamische Auslegung, glaube ich, wird sie damit auch weiter rechtsstaatlich nicht, würde ich denken, hätte ich damit Schwierigkeiten, ne? Weil der OECD-Kommentar wird ja durch den Bundestag nicht verabschiedet. Also von daher glaube ich, so eine dynamische Auslegung hat das.
Aber wenn man den Standpunkt nimmt, dann kannst du die dynamische Auslegung natürlich in jedem Fall kloppen, ne? Weil, also wenn tatsächlich sogar die Verankerung im Vertragstext, die ja dann auch ratifiziert worden ist, nicht
Ja.
aus, um das Dynamische zu rechtfertigen, dann reicht natürlich ein BMF-Schreiben erst recht nicht aus.
Absolut, so würde ich das sehen. Also ich meine, das ist in Ordnung, wenn man eben diese Einzelregelung, um die es dann geht, was auch immer das jetzt ist, irgendwelche Fragen zur Betriebsstätte meinetwegen, die jetzt im DBA Ungarn sowieso schon, ob es im DBA Ungarn der Fall ist, weiß ich nicht, ne? Oder wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn das im einzelnen DBA eh der Fall war, dass man solche Regeln getroffen hat und da hat der Kommentar weitere Klarstellungen, dann kann man die natürlich für die CBA anwenden. Ne? Aber ich wollte nur sagen, das ist spannend mit der Öffnungsklausel. Kerstin ist in der Tat unsere Expertin für alle DBAs, immer wieder beeindruckend. Das war mir gar nicht bewusst, aber ich glaube, rechtsstaatlich könnte man darüber diskutieren. Also, sehr spannend. Ja, jetzt gucken wir auf die Uhr, sind schon ein bisschen weiter und gehen jetzt ins Europarecht, Ronald. Der EuGH hat schon letztes Jahr eine ganz spannende Entscheidung getroffen, die in Deutschland so ein bisschen wahrgenommen wurde in ein, zwei Fachzeitschriften, aber vielleicht noch nicht ganz in der Breite. Und wir dachten, deswegen wollen wir das hier mal reinholen. Das ist zwar keine absolute Neuigkeit, aber wir hatten es auch hier noch nicht abgedeckt. Und das wollen wir jetzt natürlich hier in 26 nachholen. Worum geht es denn da, Ronald?
Ja, sehr gerne. Also die Entscheidung ist tatsächlich nicht ganz frisch serviert, aber innerhalb einer Halbjahresfrist ist ja noch haltbar. Von daher vom 1. August 2025 die Entscheidung in der Rechtssache Banca Mediolanum heißt die. Und zwar ging es dort um die Besteuerung von Dividenden auf Ebene einer italienischen Bank. Diese Bank hatte Dividenden von EU-Tochtergesellschaften bekommen. Und die Frage war, ob die Besteuerung dieser Dividenden mit der italienischen sogenannten IRAP, jetzt muss ich gerade noch mal nachgucken, was das eigentlich genau heißt, das heißt nämlich Imposto della Regionale und so weiter. Jetzt habe ich es natürlich wie auf die Schnelle nicht gefunden, aber ist auch egal. Auf jeden Fall eine Art Wertschöpfungssteuer italienischer Machart und die Bank musste da ihr Nettoergebnis abzüglich 50% irgendwie von den Dividenden, die sie erzielt hat, musste sie dieser Steuer unterlegen und ist dann zu Gericht gezogen und hat gesagt, das verstößt doch gegen die Mutter-Tochter-Richtlinie. Obwohl natürlich in der Mutter-Tochter-Richtlinie dort ja eigentlich nur die Körperschaftssteuer sozusagen als Anknüpfungspunkt genannt ist. Und da war schon das erste Interessante, was der EuGH gesagt hat. Die Nennung der Körperschaftssteuer in der Mutter-Tochter-Richtlinie, das geht nur um den persönlichen Anwendungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie, allerdings nicht um den sachlichen Anwendungsbereich. Will sagen, auch wenn da nur von Körperschaftssteuer die Rede ist, ist das nur eine Definition, wer fällt unter die Richtlinie, nicht was fällt unter die Richtlinie. So, und da hat sich relativ schnell dann die Frage drum entsponnen, ja, wie ist es denn in Deutschland eigentlich? In Deutschland haben wir ja die Mutter-Tochter-Richtlinie auch mittels der Freistellungsmethode sozusagen umgesetzt, also 8b Absatz 1 und Absatz 5. Und in der Gewerbesteuer haben wir das ja eigentlich irgendwie auch durchgezogen. Im neuen Nummer 7, der hat ja eigentlich ursprünglich auch mal die Mutter-Tochter-Richtlinie umgesetzt. Dann hatte man irgendwann, ich glaube vor 3, 4 Jahren, hatte man die Beteiligungsgrenze von 10 auf 15% hochgesetzt und hat plötzlich in der Gesetzesbegründung behauptet, die Gewerbesteuer wäre ja gar nicht im Anwendungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie und hat sozusagen die ursprüngliche Einführung des neuen Nummer 7, der ja sozusagen Mutter-Tochter-Richtlinien motiviert war, plötzlich die Abweichung von der Grenze von 10 auf 15 damit begründet, das sei ja doch nicht Mutter-Tochter-Richtlinie. So, ich glaube, nach Banca Mediolanum ist klar, doch. Die Gewerbesteuer ist sozusagen in Scope der Mutter-Tochter-Richtlinie. Und ich glaube, das erste Takeaway, da können wir gleich kurz drüber sprechen, ist, dass die Beteiligungsgrenze von 10%, beziehungsweise die Beteiligungsgrenze von 15%, wie wir sie im neuen Nummer 7 jetzt haben, gegen die Mutter-Tochter-Richtlinie verstößt. Seht ihr das auch so?
Ich glaube, das können wir ja ganz schnell hier so entscheiden. Ich denke ja. Also ich glaube, auch vorher hat man das ja schon immer so gesehen. Und jetzt ist es zwar nicht für den deutschen Rechtskreis, aber für den italienischen so festgestellt worden. Ne? Christian, du nickst schon ganz kräftig, sehe ich. Siehst du auch so, ne?
Also sowas muss man absolut nicken und ich glaube, also ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, der Professor Kessler Freiburg, der hatte da auch schon vor vielen Jahren was dazu geschrieben. Einige haben dazu was geschrieben. Wir wollten nur, die Kerstin hat es gegoogelt, ich habe es gegoogelt. Wir wollen nicht besser wissen, Ronald. Wir haben es gegoogelt. IRAP steht für Imposta Regionale Sua Attività Produttive. Das war jetzt voll germanisch ausgesprochenes Italienisch, aber das wäre es. Ja.
Ja,
Ja,
so ist
sehr.
das. Also, Kessi, siehst du auch so, ne? Ich zucke mit Daumen nach oben. Da haben wir ja einheitliche Stimmungslage. Wir wollten ja abstimmen von Ronald. Ja, Ronald, ist das denn schon alles, oder?
Nee, ich glaube, da kann man auch über andere Dinge nachdenken. Das Zweite, was glaube ich, da sind die Urteilsgründe leider nicht so ganz klar, muss man zugeben. Es gibt nämlich Stellen, ich glaube insbesondere Rand Nummer 44 des Urteils, das könnte man so lesen, dass selbst diese 5%, also die Bemessungsgrundlage des 8b5, die geht ja auch in die Gewerbesteuer rein, die kriegen wir aus der Gewerbesteuer nicht rausgekürzt, dass auch selbst diese 5% gegen die Mutter-Tochter-Richtlinie verstoßen. So
Hast du
könnte.
den Wortlaut Ranziffer 5 zur Hand gerade oder du guckst auf den
Rand
Bildschirm
Nummer
oder?
44, ja, ich gucke dich an, aber nicht den Bildschirm.
Ach so.
Das klingt so ähnlich, als würde man das Gewerbesteuergesetz anschauen. Wenn man den
Ich,
Ahne anschaut, das ist so, oder den 8b5, das ist
also
sowas.
die, genau, die
Aber ich
44
dekomitiere.
sagt, daher ist festzustellen, dass das Befreiungssystem einer nationalen Regelung entgegensteht, die es gestattet, dass Dividenden, die einer Muttergesellschaft von ihren in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Tochtergesellschaften zuflüssen, in die Bemessungsgrundlage einer Steuer wie der IRAP einbezogen werden, zusätzlich zur Einbeziehung von 5% dieser Dividenden in die Bemessungsgrundlage einer Körperschaftssteuer. So, das könnte man natürlich so lesen, dass sozusagen eine Besteuerung außerhalb der Körperschaftssteuer generell unzulässig ist. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal die Tenorierung des Urteils anschaut, da im Tenor steht drin, dass eben Artikel 4 der Mutter-Tochter-Richtlinie einer nationalen Regelung entgegensteht, mit der es einem Mitgliedstaat, der die Befreiung nach Artikel 4 der Mutter-Tochter-Richtlinie gewählt hat, gestattet ist, mehr als 5% der Dividenden in die Bemessungsgrundlage sozusagen einzubeziehen. Und mehr als 5% haben wir natürlich jetzt nicht in der Gewerbesteuer, sondern wir haben genau 5%. Also Randziffer 44 könnte man im Sinne einer geht gar nicht, und den Tenor könnte man in dem Sinne lesen, dass wir, was wir da in der Gewerbesteuer machen, ist der Höhe nach zumindest okay. Jetzt kann man sich natürlich fragen, es gibt ja viel Streit immer über zusammengepuzzelte EuGH-Urteile. In der Akte in ISDR ist da auch, soll ich sagen, eine Streitschrift zu einer Urteilsserie veröffentlicht wurden, ob das nochmal dann vorgelegt wird und wir das dann nochmal geklärt bekommen. Aber ich glaube, das kann man derzeit sagen, das ist nicht klar, ob wir die 5% erleiden müssen oder ob man dagegen vielleicht auch noch vorgehen sollte.
Absolut, das ist sehr spannend. Also das liest sich erstmal so. Man wird natürlich dann die Frage stellen, woher kommt das dann? Gleichheitsrechtlich, sekundärrechtlich dachte ich eigentlich, war das erlaubt, aber das Urteil liest sich auf jeden Fall so. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wir werden dieses Jahr auch in Wiesbaden diesen Fall behandeln. Ich glaube, der aller Kollege Lin wird den dort vorstellen. Bin ich mal gespannt, was er als Lösungsvorschlag dort unterbreitet. Ja, aber ansonsten, Christian, das werdet ihr euch dann zukünftig auf die Position stellen? Keine 5% für Dividenden bei der Gewerbesteuer? Habt ihr schon überlegt? Oder jetzt guckst du mich so an, das ist jetzt aus war eine Überraschung. Hast du jetzt noch nicht überlegt? Die Kollegen bei dir in der Steuerabteilung Co. hören jetzt alle ganz genau zu mit spitzen Ohren.
Ja, also das kann man natürlich als Filing Position kann man das absolut nehmen. Und die Frage ist, stellen wir es zurück oder stellen wir es nicht zurück? Das ist die Frage. Immer sehr, sehr konservativ. Aber dass man solche Sachen natürlich offenlegt im Anschreiben zur Steuererklärung und als Filing Position nimmt, absolut.
Kann man sich immer überlegen. Ne? Ronald, es gibt noch ein paar weitere Literaturbeiträge, die das Thema verorten. Die gehen sogar noch weiter. Vielleicht, dass wir es nur kurz ansprechen, auch wenn es im EuGH-Urteil sich jetzt nicht so unmittelbar wiederfindet, aber was dann noch so weiter für Thesen noch
Genau.
im Raum sind. Ja.
Genau. Es gibt noch, also eine These ist noch, dass damit mit dem Urteil auch die deutsche Hinzurechnungsbesteuerung gegen die Mutter-Tochter-Richtlinie verstößt, weil ja letztlich Hinzurechnungsbesteuerung ist ja nichts anderes als eine Dividendenfiktion, ohne dass man beim Gesellschafter 8b bekommt, also kein gedankliches Umtopfen der Auslandsgewinne zum Gesellschafter, mal etwas vereinfacht gesprochen. Da kann man sich natürlich fragen, ob nicht eigentlich die ATAT, die ja ein bisschen jünger ist, 26 Jahre jünger als die Mutter-Tochter-Richtlinie, ob die nicht eigentlich gerade gebietet, eine HZB zu haben, und ob man jetzt sagen kann, nach dem Urteil, dass im Grunde die ATAT faktisch gegen die Mutter-Tochter-Richtlinie verstößt. Das wäre ja die Konsequenz. Das ist jetzt, glaube ich, nicht zwingend, um es mal so zu sagen.
Eine These noch, ne? Und noch weitere Thesen
Es
gibt es
gibt
auch
noch,
noch, ne?
ja, es gibt noch eine weitere These. Es gibt ja diese schöne Rechtsfigur der überschießenden Anwendung des Unionsrechts. Das haben wir insbesondere beim Umwandlungssteuergesetz, dass wir ja mit dem SESTEC quasi die Fusionsrichtlinie auch für die Inlandsfälle umgesetzt haben, mit der Folge, dass man die These vertreten kann, dass auch das die Fusionsrichtlinie auch für Inlandsfälle gilt. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wir haben ja die 9 Nummer 2a. für die Inlandsdividenden. Und da gibt es jetzt eine These in der Literatur, die im Grunde genommen sagt, das Urteil gilt auch für Inlandsdividenden. Da bin ich mir ehrlicherweise nicht so ganz sicher, weil ja der 9.2a ist, glaube ich, sogar älter als die Mutter-Tochter-Richtlinie. Kommt, glaube ich, aus meinem Geburtsjahr. Jetzt kann man mal nachgucken, von wann der gemacht wurde. Das verrate ich jetzt nicht. Also jedenfalls handelt es sich zumindest nicht im Zeitpunkt der Schaffung um eine Umsetzung, also auch Umsetzung der Mutter-Tochter-Richtlinie auch für den Inlandssachverhalt. Das kann man, glaube ich, nicht vertreten. Die Frage ist vielleicht, ist der dann in die Mutter-Tochter-Richtlinie hineingewachsen? Also jedenfalls ist er nicht geschaffen worden im Angesicht der Mutter-Tochter-Richtlinie. Und ob man dann für Inlandsfälle auch da sich auf das Urteil berufen kann, wird zumindest in der Literatur vertreten, aber muss man mal sehen, wohin sich das da entwickelt.
Also sehr spannend, verschiedene Thesen, die kann man auch alle in der ICR auch nachlesen. Wir sind ja hier nun also mit dem Beck Verlag in einer Kooperation und wer dann also da nochmal im Detail das nachlesen möchte, der sei Lektüre dieser Zeitschrift ans Herz gelegt. So, und jetzt sind wir bei 8 Minuten 30, Christian, und jetzt kommt nochmal der Rausschmeißer, hätte ich gedacht, aber überhaupt nicht. Das ist wirklich ein super spannendes Thema, was in der Vorbesprechung von dir hier angebracht wurde, wo wir dir sehr dankbar für waren, weil, Christian, da gibt es also auch noch Handlungsbedarf, der vielleicht vielen noch gar nicht so bewusst ist.
In Wirklichkeit war das harte Überzeugungsarbeit so, weil es geht um den Ertragssteuerinformationsbericht, die EIB, der ja dummerweise jetzt auch zu veröffentlichen ist. Und zwar ergibt sich dieser auch als Public Country-by-Country Reporting bekannte Bericht aus den 342 fortfolgenden HGB. Wir kennen aus den 138 AAO das Country-by-Country Reporting, aber die EU hat es sich ja in ihrer unnachahmlichen Wirtschaftsfreundlichkeit nicht nehmen lassen, das Ganze auch nochmal zu kopieren mit leichten Abweichungen in bestimmten Details und mit der Verpflichtung, eben den Country-by-Country-Report zu veröffentlichen. Und das Ganze hat dann der deutsche Gesetzgeber umgesetzt im HGB. Und das ist jetzt halt zu machen und zwar zum ersten Mal für 25. Wir haben ja bei der 7. abweichendes Wirtschaftsjahr, 30.09.25, endet unser letztes Wirtschaftsjahr. Nach dem HGB hat man dann 12 Monate Zeit, diesen Ertragssteuerinformationsbericht zu erstellen und zu veröffentlichen. Das heißt, wir müssen bis 30.09.2026 das machen. Kalenderjahr gleiche Steuerpflichtige hätten also 3 Monate länger. Ich mache Kohl nicht fett. Es gibt aber ein paar ganz interessante Details. Verpflichtet ist natürlich wie immer auch bei der Steuererklärung das vertretungsberechtigte Organ, das ist der Vorstand. Er entlastet sich normalerweise durch seine Steuerabteilung. Aber der Aufsichtsrat hat eine inhaltliche Prüfungspflicht. Der Aufsichtsrat, das ergibt sich aus 171 Absatz 1 Satz 4 Aktiengesetz, da ist diese Prüfungspflicht aufgenommen worden. Und das ist tatsächlich etwas, was, würde ich sagen, an vielen vorbeigegangen ist, aber was so ein bisschen unterm Radar dahergekommen ist. Klassischerweise geht man davon aus, dass ein Wirtschaftsprüfer sich solche Sachen anschaut. Und ja, der Wirtschaftsprüfer hat auch eine Prüfungsverpflichtung, die ergibt sich aus dem HGB, Paragraph 317 Absatz 3 Klein b HGB. Der Wirtschaftsprüfer prüft aber nur, bestand formal eine Abgabeverpflichtung und wurde auch abgegeben. Also einfach nur die Formalie, nicht die materielle Richtigkeit, sodass also diese Prüfung nicht vom Aufsichtsrat genommen werden kann, um sich zu entlasten. Bedeutet, der Aufsichtsrat muss entweder selber sich tatsächlich den Ertragssteuerinformationsbericht zu Gemüte führen und ein Gespräch mit den Kollegen von der Steuerabteilung führen und ein paar gescheite Fragen stellen, oder beauftragt den Wirtschaftsprüfer oder einen Dritten, sich der Prüfung anzunehmen. Das muss man machen, wenn man sich ordentlich entlasten möchte an der Stelle. Und ich glaube, der Hinweis, das war etwas, wo ich dachte, es könnte für die Zuhörer interessant sein, dass man erstens Ertragssteuerinformationsbericht, 12 Monate hat man Zeit. Aber was übrigens natürlich im Zusammenspiel mit dieser Prüfungsverpflichtung auch heißt, da ist jetzt vielleicht der Jahresabschluss wurde gemacht, wurde geprüft, verabschiedet, ist durch alle Gremien durch und dann kommen wir noch mit dem Ertragssteuerinformationsbericht irgendwie, weil wir halt 12 Monate Zeit haben. Meine nicht, und das ergibt sich auch aus keiner Regelung, dass man irgendwie aus dem Zusammenspiel entnehmen könnte, dass dummerweise ich jetzt weniger Zeit habe. Ich habe trotzdem 12 Monate Zeit, ändert aber nichts daran, dass der Aufsichtsrat auch insofern eine Prüfungspflicht hat, nicht nur für den Jahresabschluss, sondern eben auch für den Ertragssteuerinformationsbericht. Der muss übrigens auch ans Unternehmensregister übermittelt werden. Es gibt auch eine Verpflichtung, den auf die Homepage zu stellen des Unternehmens, also ihn direkt über Unternehmensressourcen verfügbar zu machen. Da kann man sich dann wieder entlasten, indem man einen Verweis auf der Homepage aufnimmt, dass man das beim Unternehmensregister gefeilt hat und dass er unter einem bestimmten Link dort abrufbar ist. Das geht auch. Ansonsten besteht aber auch die Verpflichtung, es eben selber auf der Homepage den Bericht zur Verfügung zu stellen. Also da sind so ein paar prozedurale Sachen zu machen. Ich glaube, der Hinweis an die Zuhörer, schaut euch das mal an, ob es euch betrifft und wie ihr das am besten in den Griff kriegt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich schon eine Praxis herausgebildet hat. Also schauen sich die Aufsichtsräte das selber an, nehmen das vielleicht als willkommenen Anlass, endlich mehr über Steuern zu lernen. Oder gehen Sie zum Wirtschaftsprüfer und sagen, hey, mach du bitte die Prüfung, was natürlich wieder Kosten verursacht. Ich glaube, es geht ein bisschen von der Tendenz mehr Richtung Wirtschaftsprüfer, gerade von dem, was ich von Kollegen mitbekomme. Aber wie gesagt, es gibt da keine Vorgabe. Beide Möglichkeiten oder auch eine dritte Möglichkeit sind denkbar.
Ja, also total spannend. Ich habe auch immer nur gedacht, dass diese Plausibilitätsprüfung, nenne ich es ja ein bisschen schnoddrig, die der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft obliegt vom HGB, dass das dann dabei Schluss ist. Aber das heißt ja dann doch, wenn das stimmt, Christian, was du sagst, ist für den Wirtschaftsprüfer die innerliche Prüfung ja auf die Hintertür dann quasi, kommt ja dann mit rein, ne?
Du warst jetzt tatsächlich kurz schlecht zu hören, aber ich glaube, ich weiß, was du gesagt hast. Es ist ja an sich noch nicht mal eine Plausibilitätsprüfung, weil Plausibilität wäre ja so eine summarische Prüfung, passt da irgendwie an. Der Wirtschaftsprüfer schaut wirklich nur, die haben das hochgeladen.
Genau.
Punkt.
Genau.
Ja, da können wir auch irgendwie ein DAC-Heft hochladen und EIB draufschreiben. Das wäre wahrscheinlich okay. Ja, na gut.
Aber jetzt wollte ich nur sagen, über den Aufsichtsrat kommt sie dann doch nochmal vielleicht zurück, wo ich dann sozusagen im Rahmen dieses Mandats dann nochmal einsteige. Ne? Also so gesehen.
Absolut. Wenn ich das Mandat erhalte vom Aufsichtsrat. Und natürlich gibt es auch ein paar andere Sachen. Dadurch, dass es veröffentlicht wird, hat man ja auch ein Eigeninteresse, mal zu schauen, wo sind vielleicht Red Flags. Und das müssen ja keine Red Flags im Sinne von, ach du Gott, hab's gar nicht gewusst, hab aber hier irgendwie was ganz Aggressives gemacht. Sondern es gibt halt immer mal Konstellationen durch Akquisitionen, wo halt irgendwelche KPIs blöd aussehen. Also wenig Eigenkapital, nicht Personal, aber auf einmal durch Umstrukturierungen ein sehr, sehr großer Gewinn in einem Land. Das sollte man natürlich sich auch anschauen, weil man darf davon ausgehen, je nachdem, wie man im Fokus der Presse steht, dass die Presse sich auch den veröffentlichten Ertragssteuerinformationsbericht anschauen wird, durchschauen wird. Und wenn da irgendwo die Lieblingsländer der Presse auftauchen, Panama und Freunde, dann wird es natürlich Fragen hageln. Und da sollte man darauf vorbereitet sein.
Ja, ich fand den Hinweis gut, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob das überall so im Blick war. Also meine Reaktion zeigt, ich habe es ehrlicherweise gar nicht so im Blick gehabt. Von daher hier, glaube ich, hilft das nochmal, das in die Breite vielleicht zu tragen. Und aber ansonsten sagst du, Christian, bei euch in der, ich sag mal, Branche der Steuerleiter wird das Thema schon so ein Stück weg auch diskutiert, ne? So habe ich dich jetzt eben verstanden.
Also es gibt ein bisschen einen Austausch, was ist der Weg, das zu machen, ja, weil natürlich die Aufsichtsräte und die Prüfungsausschüsse, die tauschen sich auch untereinander aus und dann will man ja irgendwie so schauen, bildet sich eine Best Practice heraus und insofern gibt es da einen Austausch und leicht sieht es danach aus, als ginge der Trend zu einer Beauftragung des Wirtschaftsprüfers.
Ja, vielen Dank für die Darstellung. Ich gucke mal Ronald, Kerstin nochmal an, ob ihr noch Rückfragen habt. Ich glaube, ansonsten ist es eher eine Wahrnehmung. Ronald macht den Daumen hoch, Kerstin sagt auch, alles ist gesagt. Dann würde ich sagen, wunderbar, haben wir eine Punktlandung hier vollzogen mit 30 Sekunden vor Ultimo. Ja, vielen Dank für alle, die zu Hause sich eingeschaltet haben. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen was mit dabei. Wir haben bald auch wieder eine neue Folge. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob die nächste Folge, welches Thema dort kommt, weil zum einen ich das gar nicht weiß, aber zum anderen ich auch gar nicht weiß, ob die nächste Folge durch unsere lieben Kollegen abgedeckt wird, die ja auch an der Stelle mittlerweile live sind im Bereich Besteuerung der öffentlichen Hand, Verrechnungspreise und die Umsatzsteuern natürlich. Auch diese Folgen legen wir natürlich allen zum Hören sehr gerne ans Herz. Und ja, freuen uns, wenn sich dann viele wieder einschalten, wenn es wieder heiß frisch serviert, auch in dieser Runde. Und ich verabschiede mich im Namen aller. Bis bald.
Macht's gut. Ciao.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.